Diese Grundgesetzänderung wirkt sich jetzt im konkreten Fall nicht oder noch nicht aus, weil bisher niemand auf die Idee gekommen ist, das Wahlverfahren nicht mehr im Bundestag fortzusetzen, sondern den Bundesrat.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Keine neuen Richter fürs Bundesverfassungsgericht. Liebe Lauscherinnen und Lauscher, es gibt heute mal wieder eine Sonderepisode. Worum es geht, brauche ich gar nicht erwähnen. Ihr könnt es anhand des Titels euch schon denken. Es war aus den sozialen Medien in den letzten Tagen auch nicht wegzubekommen, das Thema Richterwahl Bundesverfassungsgericht. Und da habe ich natürlich einen Experten hier bei mir sitzen, an dem man nicht vorbeikommt, Professor Dr. Christopher Lenz. Ihr kennt ihn schon und wir steigen gleich ein, Christopher. Danke, dass du so spontan Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Ich plaudere gerne mit dir, vor allem, wenn niemand zuhört.
Ich höre dir immer gern zu. Und noch ein kleiner Hinweis für die Lauscher da draußen. Wir haben das Ganze so spontan eingetütet, dass wir noch nicht mal Zeit hatten für größere technische Vorbereitungen. Kann also sein, dass es heute ein bisschen anders klingt als sonst. Christopher, vielleicht mal so ganz grundsätzlich, damit wir uns am richtigen Punkt der Diskussion befinden. Was ist genau passiert?
Also die Beteiligten haben sich in einem kleinen Zirkel im Hinterzimmer auf Namen verständigt, für drei Positionen. Für eins hat die Union den Vorschlag gemacht, für zwei die SPD. Und mit diesem Paket ist man dann in die Woche gegangen. Der Richterwahlausschuss hat zugestimmt. Und am Freitag hätte im Plenum abgestimmt werden sollten. Und die Diskussion war dann so, dass sich an einer Kandidatin viel Aufregung entzündet hat. Und offenbar hat dann die Unionsführung das Gefühl gehabt, ihre eigenen Leute stimmen nicht in erforderlichem Umfang für diesen Vorschlag. Und die Kandidatin fällt dann durch. Und die SPD-Seite hat dann gesagt, dann setzen wir die Wahl insgesamt ab. Und jetzt haben wir also keine Wahlniederlage, sondern gar keine Wahl. Und jetzt stehen alle da und überlegen, wie kann das jetzt weitergehen?
Ja, vielleicht mal vorab. Hast du es kommen sehen oder hat es dich überrascht?
Also, dass es schwierig würde, war klar, weil man braucht eine Mehrheit von 2/3 im Plenum des Deutschen Bundestags. Die traditionellen Parteien Union, SPD und Grüne haben diese 2/3-Mehrheit nicht. Sie ist nur möglich, wenn entweder Abgeordnete der AfD oder der Linkspartei mitmachen. Man hat dann auf die Linkspartei geschielt. Die hätte man auch gebraucht. Also man musste einen Vorschlag machen, zu dem die Linkspartei auch Ja sagen kann. Wahrscheinlicherweise hat die AfD ja erklärt, dass sie den von der Union vorgeschlagenen Richter mitwählen. Also es war sowieso schon schwierig. Und wenn dann die Abgeordneten der Regierungsfraktionen der Union mit einem Kandidaten in erheblichem Umfang nicht zufrieden sind, dann gibt's halt auch keine 2/3-Mehrheit. Und diese Gefahr war wohl zu groß am Freitagmorgen. Also ich habe es nicht kommen sehen. Ich dachte, das läuft so durch. Aber die Beteiligten, die das vorgeschlagen haben, haben, glaube ich, auch gedacht, es klappt. Aber die Hinterbänkler, die normalen Abgeordneten, die nicht an der Auswahl beteiligt waren, war mit dem Auswahl offensichtlich nicht hinreichend zufrieden. So ist es halt, wenn man viele fragt, bekommt man viele unterschiedliche Einschätzungen.
Ja, und das ist ein guter Punkt. Also ich habe es auch nicht kommen sehen. Ich dachte auch, ui, das wird spannend. Aber ich war gedanklich bei, das wird spannend. Das habe ich nicht kommen sehen. Jetzt sagst du schon, wenn man viele fragt, bekommt man viele Antworten. Wir hatten ja erstmalig so eine bisschen Sondersituation. Weil es wurde ja gerade erst was geändert.
Ja gut, also man hatte überlegt, dass wenn im Bundestag keine Mehrheiten erreichbar sind, dass man dann wechselt und im Bundesrat wählt und umgekehrt. Das hat man aber eigentlich dann für den Fall gemacht, dass im Bundestag die nicht so sehr auf dem Boden des Grundgesetzes stehenden Parteien noch stärker werden. Also man hat dann so ein Szenario wie in Polen gedacht. Soweit sind wir noch nicht. Diese Grundgesetzänderung wirkt sich jetzt im konkreten Fall nicht oder noch nicht aus, weil bisher niemand auf die Idee gekommen ist, das Wahlverfahren nicht mehr im Bundestag fortzusetzen, sondern den Bundesrat wählen zu lassen. Auch da muss man sich natürlich mit vielen einigen.
Ja, die spannende Frage ist ja jetzt natürlich zum einen, warum ist das Ganze passiert und wie geht's jetzt weiter? Ich meine, wir können nicht wirklich beantworten, warum sich das Ganze so zugespitzt hat. Ein bisschen hast du es angedeutet, aber man macht sich ja schon seine Gedanken, warum das so passieren musste. Hast du dazu eine natürlich sehr persönliche Einschätzung? Warum hat man das nicht hingekriegt? Warum hat man sich nicht einigen können?
Der Kreis der Abgeordneten, weil sie Teil einer Regierungskoalition sind oder weil sie so wie bei der grünen Opposition klassischerweise bei so etwas kooperativ mitwirken, ist einfach sehr viel kleiner geworden. Wir haben ein Viertel der Abgeordneten sind bei der AfD und ungefähr 10% bei der Linkspartei sind 35%. Das heißt, die anderen sind nur 65 und früher waren die anderen halt 80. Da hat es nicht so viel ausgemacht, wenn ein paar schlecht gelaunt waren und gesagt haben, den Kandidaten finden wir doof, weil er sich die Haare falsch kämmt. Jetzt braucht man mehr und alle Mann an Bord und alle Frauen an Bord, sonst klappt es nicht. Vielleicht mal eine ganz andere Überlegung. Von wegen, alle sind überrascht. Wir hatten das schon mal in dieser Wahlperiode und zwar bei der Wahl des Bundeskanzlers. Da ist er völlig mal durchgefallen, zur allgemeinen Verblüffung. Niemand hatte das auf dem Schirm, weil alle gedacht haben, die Koalitionäre wählen. Die SPD hat eine Mitgliederbefragung durchgeführt. Der Wunsch der Mitglieder war, diese Koalition zu machen, war die Koalitionsvereinbarung und trotzdem hat es nicht geklappt. So. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter Vergleich. Da weiß man ja auch nicht, wer es war und woran es lag, aber naheliegenderweise gab es Leute, die unzufrieden waren. Entweder mit der Person des Kandidaten, so bei Herrn Merz damals und jetzt bei der vorgeschlagenen Richterin, vielleicht aber auch aus ganz anderen Gründen. Ich bin nicht ins Kabinett gerufen worden. Ich finde die ganze Regierung blöd. Alles läuft zu sehr nach rechts oder zu sehr nach links. Also da hat sich vielleicht auch ein bisschen Frust angestaut bei Abgeordneten, die gesagt haben, jetzt kann ich mal bei einer Sache, wo die Welt nicht untergeht, mal einfach mal einen reinhauen und sagen, mit mir nicht, ich bin nicht gefragt worden, ich finde irgendein Haar in der Suppe und ich lehne diese Kandidatin ab, so wie bei der Kanzlerwahl andere den Kandidaten für den Bundeskanzler.
Vielleicht haben wir ein Parlament der schlechten Laune, das war das Stichwort, das du gerade genannt hast. Ich finde es aber ehrlich gesagt, wenn ich mir das mal erlauben darf, ziemlich unprofessionell, schlechte Laune dann ins Abstimmungsverhalten einfließen zu lassen. Und du hast noch einen Punkt gesagt, ein Thema, bei dem die Welt nicht untergeht. Das ist genau der Punkt, der mich übrigens am meisten gestört hat. Also davon, was gerade auch in, ich nehme es mal in Anführungszeichen, in der Presse kursiert ist zum Teil. Es war natürlich keine seriöse Presse, aber es war in der Presse über die eine Kandidatin. Was mich am meisten gestört hat, ist, dass, wenn es denn zutrifft, dass man den Frust an diesem Punkt geäußert hat, um mal so einen von Karren zu fahren, welche Einstellung zum Rechtsstaat lässt das denn erkennen? Weil es mag schon sein, dass das für viele Menschen da draußen auf den ersten Blick jetzt nicht von enormer Wichtigkeit ist. Aber für die Anwaltschaft, für die Richterschaft, also Bundesverfassungsgericht ist für uns schon ein Thema. Ich finde ehrlich gesagt, das ist das falsche Thema, um da eine Frustabstimmung durchzuführen oder den Frust rauszulassen.
Was gibt da einen großen Bedarf an Frust? Also wir haben das doch gesehen an dem SPD-Parteitag, wo der Herr Dringwald, der eigentlich Koalitionsverhandlungen geführt hat, wo er für die SPD jedenfalls personell, das kann man besser zählen, sehr viel erreicht hat, ganz relativ kleine Fraktionen, sehr viele Ministerien, brutal abgestraft worden ist und gerade mal 70% bekommen hat. Und natürlich ist es bei der Union auch so, dass viele Leute mit Änderungen, Schuldenbremse, Fehlkreditaufnahme, angekündigte Steuersenkungen, die nicht kommen, unzufrieden sind. Also die beiden Koalitionäre haben eben sehr viele bittere Pillen wechselseitig schlucken müssen und der Unmut darüber, der bricht sich halt an Stellen Bahn, wo die Abgeordneten es als nicht so schlimm ansehen. Und jetzt muss man eins sagen, die Welt geht ja tatsächlich nicht unter, weil das Bundesverfassungsgericht ja jetzt nicht ohne Richter dasteht.
Genau, das ist vielleicht, lass uns da mal gucken, wie geht's denn jetzt weiter? Es wurde ja abgesetzt, es war aber die letzte Sitzung vor der Sommerpause. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt passiert erstmal nix. Gibt's denn irgendwie Fristen? Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass ein Richter am Bundesverfassungsgericht um vorzeitige Entlassung aus dem Amt gebeten hat, aus gesundheitlichen Gründen. Und eine Amtszeit endet nächstes Jahr. Klar, da kannst du kommissarisch weiter im Amt bleiben. Aber wie geht's jetzt weiter? Abgesetzt und jetzt keine neue Sitzung mehr?
Also wir haben ja drei Fälle. Der erste Richter ist der Richter Christ im ersten Senat, dessen Amtszeit ist schon abgelaufen, letztes.
Genau.
Und da sind wir sowieso schon in Verzug, weil es im Januar nicht möglich war, einen vorgeschlagenen Nachfolger zu machen. So. Der Richter muss nach Gesetz, das Gesetz sieht vor, dass er weiter zu amtieren hat. Ob man sich da weigern kann, weiß man nicht. Bisher haben alle dann weitergemacht. Und dann gibt es die Vizepräsidentin, die Frau König im zweiten Senat, deren Amtszeit jetzt im Juni ausgelaufen ist. Sind wir also sozusagen noch in einer Nähe zur fristgerechten Lieferung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin. Und dann gibt es einen Richter, der regulär erst ausscheidet, der Herr Majtowski im nächsten Jahr, der aber in der Tat gesagt hat, er würde gerne früher ausscheiden, aber auch noch nicht jetzt, sondern erst in einigen Wochen und Monaten. So, also wir haben schon die Situation,
September, glaube ich,
sind wir schon lange zu spät. Im zweiten wäre es jetzt an der Zeit und im dritten wäre demnächst zu wählen. Und in allen drei Fällen müssen die bisherigen Amtsinhaber ihre Arbeit weitermachen.
Aber das ist ja keine Dauerlösung. Das ist ja kommissarische Geschäftsführung quasi. Ja, sind ja kommissarisch weiter im Amt. Ja, aber Christoph, welche Konstellationen können sich denn jetzt ergeben, wenn wir ein Stück weiter gucken?
Die Beteiligten können sich natürlich untereinander verständigen. Also die Fraktionen, Union einerseits, SPD, Grüne, Linkspartei andererseits, können sagen, wir versuchen es nochmal mit den dreien. Die Union überlegt sich's nochmal und sagt, wir kriegen genügend Leute hinter die Kandidatin, an der sich der Unmut jetzt erregt hat. Bei den beiden anderen gab es ja keine großen Proteste. Oder man kommt zu einer Lösung, da stellt ein anderes Tableau auf, hinter dem sich alle versammeln können. Also es gibt eine politische Einigung. So, das wäre natürlich am einfachsten und das, was eigentlich auch gewünscht wird. Die Frage ist, ob die Beteiligten sich dazu noch in der Lage sehen. Je mehr sich die beanstandete Kandidatin jetzt inhaltlich so äußert, dass sie sagt, sie sei doch für die Union wählbar und habe gemäßigte Position, desto mehr kommt natürlich die Linkspartei unter Druck zu sagen, ja, wenn die Union so gut findet, dann finden wir die ja vielleicht nicht gut. Und so wäre es auch bei jedem anderen Ersatzkandidaten für diese Kandidatin oder für alle drei. Ist letztendlich braucht man einen Konsens, wo die Linkspartei die Sache jedenfalls nicht torpediert und teilweise zustimmt. Oder man findet ein Portfolio, dem die AfD zustimmt. Das halte ich für ausgeschlossen, weil die allenfalls bereit ist, einem Richter zuzustimmen, den die Union hat. Also mit einem Wort, die politische Einigung ist der Königsweg. Und das Naheliegende und das, was die Verfassung und das Grundgesetz und das Gesetz eigentlich erwartet, was aber sehr, sehr schwierig wird, weil die Wähler eben eine Situation geschaffen haben, dass dafür relativ wenig Spielraum da ist.
Ja, das ist eine ziemlich vertrackte Situation. Und die Frage ist ja, also das ist jetzt quasi, ihr Lauscher hört mal weg, das ist jetzt eher inoffiziell unter Christopher und mir. Welches Szenario hältst du für wahrscheinlicher? Neue Kandidaten? Oder es mit denen nochmal versuchen? Also, weil man liest ja auch in der Presse, es sind ja nur Meinungen. Gibt's ja keine sichere Vorhersage. Immer wieder gelesen, dass zumindest einige der Kandidaten jetzt verbrannt sind.
Ja, also die Politik ist ja gut drin, Schwierigkeiten aufzulösen, wenn man ein Problem nicht zusammenkommt, weil einer sagt, es müsste dann nachgeben, gibt gut auch nach. Dann macht man ja gerne sogenannte Paketlösungen und packt noch ein anderes Thema dazu, wo dann der andere, der beim einen Thema nachgeben muss, beim zweiten mehr bekommt. Deshalb werden ja diese Richter nicht einzeln gewählt, sondern die drei, obwohl sie zeitlich gestaffelt sind, hat man bewusst in ein Paket gemacht, weil die SPD sagt, wir stimmen dem von der Union vorgeschlagenen nur dann zu, wenn die Union den von uns vorgeschlagenen auch zustimmt. Die Union sagt, okay, das machen wir auch, aber dann müssen die halt auch so sein, dass sie zustimmungsfähig sind. Es kann sein, dass es eine solche Paketlösung gibt, indem man auch Dinge einbezieht, die mit dem Bundesverfassungsgericht gar nichts zu tun haben. Zwischen SPD und CDU ist das leicht, weil die Regierungsthemen haben. Bei der Linkspartei wäre das vielleicht so, dass die möchten ja gerne in anderen Gremien noch vertreten sein, dass sie sagen, wir machen mit, wenn wir etwas anderes dafür. So ein bisschen wie bei Kindern. Ich räume mein Zimmer auf, wenn ich noch ein bisschen geben darf. Ja, extra Lutscher.
Ja.
Also ich finde, das wäre der politische Kuhhandel, der möglich ist. Den muss man aber hinter verschlossenen Türen aushandeln. Und dann müssen die Aushändler so stark sein oder ihre Fraktion so gut kennen, dass sie es dann nachher auch durchbringen bei den eigenen Leuten und nicht wieder das erleben, was die Union jetzt erlebt hat, dass die Führung dann nachher nur mit der halben Truppe dasteht und die andere Hälfte nicht mitmachen will.
Ja, das ist schon, also nach außen auch kein gutes Bild. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Vertrauen in Demokratie und vielleicht sogar in Rechtsstaat dauerhaft beschädigt hat, das nicht, aber es hat keinen guten Eindruck hinterlassen. Und das ist vielleicht auch eher so eine persönliche Sache. Ich finde es nicht gut, wenn, aber ich bin halt auch ein großer Fan des Bundesverfassungsgerichts, wenn die Zustimmung zu einem Kandidaten an völlig sachfremde Themen gebündelt wird. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig. Weiß nicht, wie du das siehst.
Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Also die Wähler bei Bundestagswahlen gehen ja auch nicht zur Wahl. Und da steht ja auch nicht einer und sagt, ihr darfst aber nicht nach sachfremden Kriterien abstimmen. Also du darfst nicht einen Kanzlerkandidaten doof finden, weil er mal irgendwo gelacht hat. Und du darfst nicht einen Kanzler doof finden, weil er wenig redet. Und du darfst nicht einen Kanzler doof finden, weil er an dem Kopf die Haare so und so hat und weil er keine Frau ist. Was sind sachfremde Kriterien? Wenn es jetzt einen Abgeordneten gibt, der sagt, für mich ist das Wichtigste auf der Welt der Tierschutz und die Abgeordneten sind nicht engagiert, der Kandidat ist nicht engagiert für den Tierschutz. Wenn der andere sagt, ich finde Enteignungen doof und ein Kandidat oder eine Kandidatin schließt Enteignungen nicht so sehr aus wie andere, dann ist es für den kein sachfremdes Kriterium. Also ich glaube, der Schritt liegt einfach daran, indem man entschlossen hat, dass alle Mitglieder des Deutschen Bundestages, jeder einzelne Abgeordnete, von der ersten bis zur allerletzten Reihe, die Fraktionslosen, jeder darf abstimmen und jeder darf sagen, über die Kandidatin Steffi Baldrich, die finde ich gut, weil die so nett aussieht oder die hat mir noch nie gefallen.
Das dürfen. Die hat immer so eine große Klappe, die nicht.
Gut, es gibt ja vielleicht auch Leute, die das gut finden, aber die Meinungen darüber können geteilt sein. Und dann gibt es einfach die Situation, dass Leute sagen, den Kandidat X oder die Kandidatin Y konnte ich persönlich noch nie leiden. Ich wäre lieber selber für irgendwas vorgeschlagen worden oder der hat mich mal geärgert. Oder ich habe eben sonstige Gründe, die gar nichts mit dem Kandidaten zu tun haben. Mir passt die ganze Richtung nicht. Ich will jetzt die Regierung spüren, indem ich von außen Sand ins Getriebe werfe und Vorwürfe aufbringe, die vielleicht gar nicht so stimmen. Wenn man das nicht haben will, dann muss man wieder zurückgehen in einen kleinen Zirkel, in ein Hinterzimmer, muss eine kleine Gruppe von Abgeordneten stellvertretend für den gesamten Bundestag entscheiden. So war es ja früher. Früher entschieden nicht alle Bundestagsabgeordneten, sondern entschied nur der Wahlausschuss mit 12 Leuten. Und mit 12 Leuten kann man sich natürlich viel besser einigen als mit 600.
Ja, ich finde das ja ganz spannend, dass genau dieser Punkt auch in den sozialen Medien, also gerade in Juristenkreisen, ja besonders heiß diskutiert wurde, dass das nämlich gar nicht so gut ist, dass in der kleinen Gruppe im Richterwahlausschuss, weil das nicht transparent genug sei. Wie siehst du das?
Ja, also die Argumente für dieses, jeder Bundestagsabgeordnete darf mitstimmen, war Transparenz, nicht das Hinterzimmer und Partizipation, jeder wirkt mit. So, und das Ergebnis von Transparenz ist jetzt maximales Dreckswerfen und es gibt keine klare Mehrheit, weil eben die Partizipation nicht so ausgeht, wie man sich das vielleicht vorstellt, im Sinne von, wir stimmen dem Vorschlag zu. Ich war kein Anhänger davon, dass man von dem Wahlausschuss ins Plenum weggegangen ist. Ich habe das für verfehlt gehalten. Die bisherige Besetzungspolitik beim Bundesverfassungsgericht war so erfolgreich und das Gericht war so gut und zentristisch und einigungsfähig besetzt, weil man sich in diesem kleinen Zirkel unter Fachleuten, die Leute auch juristisch beurteilen können, verständigen konnte. Also ich glaube, dass natürlich auch der Masse der Abgeordneten, man hat gesagt, fehlt das Know-how und die Kenntnis dieser Personen, um wirklich zu sagen, das ist ein vernünftiger Verfassungsrichter und das ist kein vernünftiger Verfassungsrichter. Und deshalb kommen dann sachfremde Kriterien und dann hört man auf das, was in Medien purportiert wird und man sagt, das stimmt mal lieber dagegen.
Ja, und das muss man wirklich sagen, die Berichterstattung zum Teil war, ja, also ich habe sie als unsäglich empfunden. Aber Christopher, würde sich das denn widersprechen? Also jetzt mal rein hypothetisch. Wir sitzen jetzt hier und haben noch ein bisschen Zeit rumzuspinnen. Man hätte es doch trotzdem im Richterwahlausschuss lösen können, aber transparent kommunizieren, was da passiert ist. Also ich finde, Transparenz schließt sich ja mit der Abstimmung im Richterwahlausschuss nicht zwingend aus. Wie
Wir
siehst
haben
du das?
gesehen, dass das öffentlich werden der Vorschläge. Also früher war das so, das war auch beim Richterwahlausschuss jetzt so, die Vorschläge werden sehr spät öffentlich. Die sind lange vorbereitet und abgestimmt zwischen den Fraktionsspitzen und den Mitgliedern des Richterwahlausschusses und den Personen, das ist auch der parlamentarische Geschäftsführer, die das machen, sind die lange abgestimmt. Aber öffentlich werden sie erst ein paar Tage vorher, weil man genau weiß, sobald Namen öffentlich werden, wird an ihnen rumgemacht. Und jetzt war die Phase des Rummachens war einfach zu lang. Also die Kritik an der Kandidatin hat dann nach der Entscheidung des Richterwahlausschusses am Montag, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag immer mehr zugenommen. Die
Das war
Medien
schon krass.
oder die daran interessiert waren, sind darauf eingestiegen. Und plötzlich war das das Megathema. Und die armen Bundestagsabgeordneten, in Anführungszeichen, wurden zu allen gefragt, wie kannst du dir zustimmen? Stimm bitte auf jeden Fall zu und so weiter. So. Und solange das eben ruhig dahin plätschert und ein bisschen überfallartig daherkommt, kann die Fachleutegruppe, die das auch austariert und sagt, es ist ein Geben und Nehmen, ihr findet unseren Kandidaten dafür wie euren, dieser Kuhhandel, der hebt halt besser, wenn er nicht allzu lange betrachtet wird. Wenn man im Essen stundenlang rumrührt, dann entdeckt man auch Zutaten, die einem nicht gefallen und dann wird alles weggeschmissen. Also
Ja.
ich glaube einfach, dass man nicht beides haben kann. Offenheit, Transparenz und Diskussion und reibungslose Zustimmung. Also dann müssen die Kandidaten entweder sehr überzeugend sein oder die Fraktionsspitzen müssen ihre Leute im Griff haben. Wobei, wenn die dann abstimmen und zustimmen, obwohl sie nicht zustimmen wollen, was ist dann eigentlich gewonnen an Partizipation, an Transparenz, wenn da 50 Abgeordnete da sitzen in einer Fraktion und sagen, ich will eigentlich nicht, aber man hat den Arm umgedreht und deshalb stimme ich jetzt zu. Was ist damit erreicht? Eigentlich nichts.
Ja. Nee, ich meinte auch eher nachträgliche Transparenz. Du kannst Transparenz ja auch zu einem späteren Zeitpunkt noch herstellen, damit es nachvollziehbar ist.
Wenn es Kritik an Personen gibt in der Vergangenheit und die kommen dann in ein Amt und sie üben das Amt einigermaßen vernünftig aus, dann wächst auch die Zustimmung. Also man muss den Leuten eine Chance geben, anfänglich fehlendes Vertrauen durch Arbeit zu gewinnen. Nicht alle Bundestrainer waren sofort populär, nicht alle Bundeskanzler waren sofort populär, nicht alle Verfassungsrichter, Verfassungsgerichtspräsidenten waren sofort populär. Normalerweise steigt die Popularität im Amt.
Ja, Vertrauensvorschuss ist schwierig, ne? Für viele Menschen. Weißt du, was ich die ganze Zeit im Kopf hatte, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt einen sehr, sehr netten Auftritt von Till Reiners. Und da sagt er, und dann sind sie wieder alle quengelig. Und als du gesagt hattest, mit Dreck schmeißen und Frust abbauen, hatte ich den irgendwie immer vor Augen. Und für alle im Parlament, die mal Frust abbauen wollen, empfehle ich das, was ich zu Hause habe. Ich habe einen Boxsack im Büro. Das ist prima. Dann kann man sich kurz abreagieren und dann wieder mit freiem Kopf an die Arbeit gehen. Ein Punkt habe ich noch, Christopher. Den wollte ich gerne nochmal ansprechen. Es ist in den sozialen Medien auch Folgendes debattiert worden, und zwar hitzig und innig, nämlich wieder die Verquickung Richter und Politik, dass die beiden Themen überhaupt miteinander zu tun haben. Und es wird dann natürlich immer wieder gekräht, ja, natürlich zoffen sich die Parteien, die wollen ja ihren Richter mit ihrem Parteibuch dann im Bundesverfassungsgericht haben. Und dann dachte ich, da wir so schön hier sitzen, wäre es doch vielleicht eine prima Gelegenheit, nochmal kurz das Prinzip der maximalen Undankbarkeit zu erklären.
Es ist oft so, dass politische Seiten Verfassungsrichter und Verfassungsrichterinnen vorgeschlagen haben, die dann in konkreten Fällen gar nicht so entscheiden, wie man es möchte. Also ich habe mal erlebt, als Bevollmächtigter für den Bundestag, hatte ich einen neben mir sitzenden, einen Vorsitzenden einer großen Partei, der sich dann zu mir rüberbeugte und sagte, unsere Leute stimmen aber nicht für uns, oder? Das läuft nicht gut hier. Und habe gesagt, ja, wenn Sie die Leute meinen, die Ihre Richteraussucher ausgesucht haben, ja, die haben dann nicht für den Fall nicht die günstigen Leute für sich ausgesucht. Also die Erwartung der Politik ist, dass man steuern kann, wie die Richter abstimmen. Die Erfahrung zeigt, dass das nur sehr begrenzt funktioniert. Und das muss man sich halt auch nochmal klar machen. Warum klappt das nicht? Weil die Richter untereinander sich gegenseitig kontrollieren. Wer da kein vernünftiges Sachargument hat und nur Parteipolitik macht, hat auch keinen Einfluss auf die anderen. Und der Mechanismus mit den 8 Richtern und der erforderlichen Mehrheit von 5 und 4 sind eher links und 4 sind eher das Gegenteil, mal da vielleicht mehr rechts sein. Die einen sind so, die anderen sind so, tendenziell. Die müssen sich zusammenraufen und machen das auch. Und da gibt es schon Kurgeist und es kommt auf Fachlichkeit an und deshalb funktioniert das einigermaßen gut. Und das liegt aber daran, dass die Politik Kandidaten aussieht und durch dieses Verfahren gezwungen wird, auszusuchen, die nicht so extrem beieinander sind. Wenn wir da lauter Extremisten von der einen oder von der anderen Seite drin hätten, dann wären auch keine Einigungen möglich. Also das funktioniert beim Bundesverfassungsgericht sehr, sehr gut. Die Beratungskultur ist dort sehr gut.
Ja, ich dachte, das wäre so ein ganz schöner Schlusspunkt, um das auch nochmal klar zu machen. Nur weil eine Partei einen Richter oder eine Richterin vorgeschlagen hat, entscheidet der dann nicht in ihrem Sinne. Es entscheidet ja auch nicht ein Richter allein, sondern das kann man ja auch immer öffentlich nachvollziehen. Es gibt ja auch gar nicht so oft ein Sondervotum, oder?
Ja, wobei die Sondervotanten sind ja nicht so beliebt. Also wir lesen die Sondervoten, weil die unterhaltsam sind. Aber natürlich ist es einer Vizepräsidentin wie der Frau König viel lieber, wenn sie am zweiten Senat 8:0 oder 7:1 hinter sich versammelt, weil es mehr Überzeugungskraft hat.
Und Christoph, um jetzt das vielleicht nochmal abzuhaken, wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt?
Also es könnte Folgendes passieren. Es könnte passieren, dass die Politiker sich untereinander nicht einigen können. Und dass dann durch Zeitablauf die Möglichkeit eröffnet wird, für das Bundesverfassungsgericht Namen vorzuschlagen. Also einer von den drei Kandidaten, der Herr Spinner, gegen den auch niemand es hatte, der ist ja vom Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen. Das Gesetz sieht nämlich vor, dass nach einer bestimmten Zeit der Vorsitzende des Wahlausschusses beim Bundesverfassungsgericht darum bittet, dass man dort Namen vorschlägt. Für eine Position 3. Und wenn man 2 zu besetzen hat, die doppelte Zahl, also dann 4. Und zu dem einen Kandidaten gibt es ja schon einen Vorschlag. Und es könnte sein, dass wir in eine Situation reinlaufen, dass für die beiden anderen Plätze, für die jetzt die beiden Professorinnen vorgeschlagen worden sind, das Gericht einen Vorschlag, einen Dreiervorschlag. Und dann sind die Personen in dem Dreier- oder Zweiervorschlag entweder drin oder nicht drin. Und sie sind entweder an der Spitze oder nicht an der Spitze. Also bei dem anderen Kandidaten von der Union war es so, da war jemand ganz anderes benannt worden. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Wahl verzögert sich so lange, wir dürfen jetzt vorschlagen und hat 3 Personen vorgeschlagen. Und der vorgeschlagen, das muss man sich einfach nochmal klar machen, da haben von den 16 Richtern 15 mitgewirkt. Ich nehme an, die ausscheidende Person hat nicht mitgewirkt. Die 15 Richter, die bleiben, haben mit 15:0 den auf die Spitze gesetzt. Das heißt, es ist ein Kandidat, der ist für die 15 Richter, die von verschiedenen politischen Parteien vorgeschlagen worden sind, wählt. Den kann man ja eigentlich im Parlament kaum mehr ablehnen. Und das könnte ein Ausweg sein für die Union und die SPD, wenn sie nicht zusammenraufen, zu sagen, dann soll doch das Bundesverfassungsgericht sagen, wen setzen wir auf den einen Platz, wen setzen wir auf den anderen Platz, und dann können das die Kandidatinnen sein, die jetzt vorgeschlagen sind. Es könnten aber auch andere sein. Und das ist ein bisschen die Notlösung dann, wenn die Politik nicht die Kraft zu einer Einigung findet. Und weil es diese Option gibt, ist vielleicht der Druck auf die Politik, es eigenständig hinzubekommen, doch relativ.
Das bleibt auf jeden Fall spannend. Christopher, ich weiß sowieso, du wirst es beobachten, ich werde es beobachten. Und wenn die Sommerpause rum ist, vielleicht hat sich dann ja was getan und wir schnacken nochmal.
So machen wir es.
Ich danke dir für deine Einschätzung und deine Erläuterung.
Sehr gerne.
Bis dahin.